Ich möchte die heutige Botschaft mit einer Frage anfangen, und zwar: Hat jemand von euch schon mal im Leben Probleme gehabt? Keiner meldet sich, aber wahrscheinlich ist keine Antwort auch eine Antwort. Wenn du Probleme in deinem Leben hast, gerade jetzt vielleicht oder hattest, dann möchte ich dich dazu ganz herzlich gratulieren. Es ist nämlich, wie wir das heute auch in Gottes Wort sehen werden, eine Gelegenheit, eine Möglichkeit, dass der Herr sich in unserem Leben bezeugen kann. Sehr oft sind nämlich die Probleme, all die Troubles, die uns im Leben begegnen, bloß eine verkleidete Möglichkeit oder verkleidete Gelegenheit. Gott möchte, dass wir als seine Kinder auf die Schwierigkeiten, auf die Probleme in unserem Leben diesen Blick haben, diese Einstellung haben, dass wir sagen: Herr, ich möchte das nicht annehmen als eine Strafe von dir, nicht als etwas, was mich kaputt machen soll, sondern was willst du, dass ich durch dieses Problem, was ich durch diese Schwierigkeit wieder Neues lernen sollte? Ein Christ sollte nicht jemand sein, der in jeder Möglichkeit eine Schwierigkeit sieht, sondern vielmehr in jeder Schwierigkeit eine Möglichkeit oder eine Gelegenheit sieht, den Herrn zu verherrlichen und auch im geistlichen Leben weiterzukommen. Und das ist, was wir heute Morgen auch aus dem Buch Nehemia, von diesem besonderen Mann Gottes, Nehemia, lernen wollen. Wie man aus Problemen in unserem Leben Möglichkeiten machen kann. Das Erste, ich beginne nochmal mit den ersten drei Versen aus Nehemia Kapitel 1 und wiederhole sie hier kurz. Es heißt hier, das sind die Geschichten Nehemias, des Sohnes Hachaljas. Es geschah im Monat Kislev, des 20. Jahres, als ich im Palast in Susa war. Nehemia hat scheinbar diesen Tag nicht vergessen, den Monat, als das passierte, denn das war so, wie wenn aus heiterem Himmel plötzlich ein starker Regen kommt. Ihm ging es gut, er war im Palast Susa, alles schien in Ordnung zu sein, und auf einmal kam ein Problem. Wir lesen in Vers 2, da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit einigen Männern aus Juda. Ich fragte sie, wie es den Juden gehe, die errettet und von der Gefangenschaft übrig waren, und wie es zu Jerusalem gehe. Jetzt kommt der Trubel. Sie sagten zu mir, die übrigen von der Gefangenschaft sind dort im Land in großem Unglück und Schmach. Die Mauern Jerusalems sind zerstört und seine Tore mit Feuer verbrannt. Ich weiß nicht, ob Nehemia solch eine Botschaft erwartet hat, ob er damit gerechnet hat, aber Tatsache ist, dass die Not kam. So, wenn Schwierigkeiten, wenn Probleme in unserem Leben eintreten, dann wollen wir lernen, wollen wir von Nehemia lernen, dass er erstmal sich zu den Problemen, zu den Nöten gestellt hat. Also, dass er die Not klar gesehen hat. Er hat jetzt nicht die Not versucht zu verdrängen. Er hat es nicht so getan, als ob alles gut ist, als ob keine Schwierigkeiten sind. Manchmal machen das Menschen, wenn sie in großen Schwierigkeiten reinkommen, bloß um irgendwie rüber über die Not zu kommen, versuchen sie so zu tun, als ob nichts passiert ist. Das ist nicht, was Nehemia hier getan hat. Er hat die Not erkannt. Es gibt ja zwei Sorten von Menschen. Es gibt Pessimisten und dann gibt es Optimisten. Ein Pessimist ist jeder, ist jemand, der immer bloß die Schwierigkeiten sieht. Der in jeder Möglichkeit, bei jeder Gelegenheit Schwierigkeiten sieht. Ein Optimist ist jemand, der immer bloß Positives sieht. Immer bloß das Gute sieht. Ich würde sagen, Nehemia hier war ein Realist. Er hat einmal klar gesehen, wie die Not, dass die Not da ist. Er wollte wissen. Er hat sogar extra gefragt. Er sagte, sag mir mal, wie geht es dort zu Jerusalem, meinen Brüdern? Wie ist es? Die sind ja hier in einer großen Schar von Babylon zurück nach Jerusalem gezogen. Und wofür haben die bescheckt? Wie weit sind die Mauern? Wie geht es ihnen da? Und wahrscheinlich hat er eine positivere Antwort erwartet, aber jetzt bekommt er diese traurige Nachricht. Großes Unglück, große Schmach, Mauern zerfallen, zerstört, Tore verbrannt. Aber Nehemia dreht sich nicht von der Not weg. Er sieht die Not ein. Also es ist nicht, dass er jetzt sozusagen sagt, no, da ist kein Problem, es ist alles in Ordnung. Werden wir bloß schnell das Thema wechseln und sprechen wir wieder vom Wetter und wie war die Sojaernte. Sondern er sagt, wie er sieht ein, er will genau wissen, was Problem ist. Wenn wir aus unseren Troubles, aus unseren Schwierigkeiten etwas Positives lernen wollen, im Geistlichen weiterkommen wollen, müssen wir auch so wie Nehemia erst einmal die Lage klar sehen. Wir wollen ein Auge, auch einen klaren Blick für die Not sehen, für das Problem sehen, so wie das Problem ist. Wir wollen nicht übertreiben und auch nicht untertreiben. Und wenn wir jetzt ins Geistliche reingehen, es gibt auch jetzt abgesehen von den alltäglichen Schwierigkeiten, die uns im Leben begegnen, denken wir ja auch an die Not auf dem geistlichen Gebiet. Darf ich einmal fragen, sind wir auch daran interessiert, zu wissen, wie es der Stadt Jerusalem geht? Liegt uns die Gemeinde unseres Gottes am Herzen? Haben wir auch solch ein Verlangen wie Nehemia, dass wir wissen möchten, wie geht es wirklich? Wie ist der geistliche Stand der Gemeinde? Wie ist der geistliche Stand der Kinder in der Gemeinde? Wie ist der geistliche Stand der Jugend in der Gemeinde? Wie geht es den Ehepaaren in der Gemeinde? Wie auch immer, auf jeden Fall, wenn wir auch schauen, überhaupt, nehmen wir mal hier Bolivien, nehmen wir mal bloß die deutsch- oder plattdeutsch sprechenden Gemeinden. Wie sieht es da geistlich aus? Haben wir einen klaren Blick, dass wir sehen, dass da auch manche Mauern zerstört sind, manche Tore verbrannt sind, dass da manche Nöte sind, dass es da so viel Anliegen gibt, für die wir beten? Sehen wir, wie der Feind versucht, die Gemeinde nicht bloß von außen, sondern manchmal auch von innen zu zerstören? Haben wir einen Blick dafür oder interessiert uns das überhaupt nicht? Oder versuchen wir bloß, das alles zu ignorieren und irgendwie bloß zur Seite zu drängen? Nehemia tat es anders. Wir lesen in Vers 4, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte. Also Nehemia sah die Not. Jemand sagte mal, die größte Sünde unseren Mitmenschen gegenüber ist nicht, sie zu hassen, sondern ihnen gegenüber gleichgültig zu sein. Sehen wir die Not um uns herum? Sehen wir die Bedürfnisse, die Anliegen, die da sind? Vielleicht von unseren Nachbarn in unserem Dorf, in dem wir wohnen, in der Kolonie, in der Siedlung, in der wir wohnen, unter der Verwandtschaft. Sehen wir, dass es da auch manche zerstörte Mauern gibt, manche zerstörte Verhältnisse gibt. In einem Vers heißt es in Gottes Wort, Mauern und Wehre sind heil ringsumher, um die Stadt Zions. Wenn ich das bloß einmal kurz aus dem Zusammenhang nehme, wenn die Mauern heil sind um uns, wie viele Menschen sind, die kein Heil haben, wo zerstörte Mauern sind, wo viel wie viele Gelegenheiten, wo wir für Menschen beten könnten. Nehemia weinte um Jerusalem. Wir haben hier gelesen, als ich diese Worte hörte, setzte ich mich hin und weinte und ich trug einige Tage lang Leid. Er hat die Not wirklich gesehen, wie sie ist. Ihm tat es weh, ihm tat es leid. So ähnlich wie der Heiland dann nach Nehemia, ungefähr 500 Jahre später, so ähnlich wie auch unser Heiland, Herr Jesus, über Jerusalem geweint hat, wo andere vielleicht dachten, es ist doch alles okay. Seht, als Jesus sich mit seinen Jüngern einmal Jerusalem näherte, dann fing er auf einmal an zu weinen. Warum? Manche anderen hätten noch gesagt, wow, schau mal, was für eine schöne Stadt. Endlich, schau dir mal den Tempel an. Schau mal, wie die Wände glänzen. Ist das nicht ein herrlicher Anblick? Meister, schau mal die Steine, wie das alles. Aber Jesus hat sich nicht von dem goldenen Schein des Tempels blenden lassen. Er fing an zu weinen. Er hat die Not gesehen, die andere nicht gesehen haben oder ignoriert haben. Er fing an, über Jerusalem zu weinen. Prophet Jeremia schreibt in Jeremia 9, Vers 1, und er sagte einmal, ach, dass ich Wasser genug hätte in meinem Haupte und meine Augen Tränenquellen wären, dass ich Tag und Nacht beweinen möchte, die Erschlagenen in meinem Volk. Weinen wir noch um erschlagene Menschen, jetzt geistlich gesprochen? Wenn wir sehen, jemand in der Gemeinde auf einmal fängt er an, irgendwie im Geistlichen abwärts zu gehen. Ist vielleicht nicht mehr regelmäßig in den Versammlungen oder in den Gebetsstunden, zieht sich irgendwie zurück. Oder wir erfahren, irgendwo ist was Großes, was Schlechtes passiert. Nehemia oder Jeremia, in dem Jeremia Vers 9, Kapitel 9, Vers 1 entschuldigt, sagt, ach, dass ich noch, mit meinen Worten ist, dass ich noch mehr Wasser hätte, dass ich so viel Tränendrüsen hätte in meinem Haupte, dass sie wie Quellen wären, wo immer mehr Tränen rauskommen könnte. Also das war ein Mensch, der die Not gesehen hat, der die Not erkannt hat, der gesehen hat, was fehlt. Gott gebe auch uns diesen Blick. Jesus, oder entschuldigt, erst Apostel Paulus, er sagt, in Apostelgeschichte 20 schrieb er an die Gemeinde in Ephesus oder spricht und sagt, ihr wisset, wie ich alle Zeit bei euch gewesen und dem Herrn gedient habe mit aller Demut und mit viel Tränen und Anfechtung. Sag mal, dienst du auch in deinem geistlichen Leben dem Herrn mit viel Anfechtungen? Oder gehst du jetzt gerade vielleicht durch große Anfechtungen? Dann darf ich dir sagen, dann bist du bald so gut wie Apostel Paulus. Er sagte auch, ich diene dem Herrn mit viel Anfechtungen. Mit viel Tränen hat er geschrieben. Aber wir sehen, Apostel Paulus hat so eine Bürde getragen für die Gemeinden, für all diese europäischen Gemeinden. Das ganze Missionswerk, was da entstanden ist, all das, kann man sagen, jetzt menschlich gesprochen, lag auf seinen Schultern. Und er hat oft, und wer sagt, mit viel Tränen gesehen, manche Nöte, manche schlechte Entwicklungen in der Gemeinde, das lag ihm am Herzen. Und jetzt der Vers von unserem Heiland, als er nahe zu Jerusalem kam, sah er die Stadt an und weinte über sie. Also Gott helfe uns, die Not zu sehen, die Schwierigkeit richtig zu erkennen. Das Zweite, wenn wir jetzt zu unserem Nehemia zurückgehen, wollen wir von ihm sehen, was er tat, nachdem er die Not richtig erkannt hat. Was hat er dann gemacht? Zweitens hat er angefangen, für diese Not, für dieses Problem, für diese Schwierigkeit zu beten. Ich lese jetzt in Vers 4 weiter. Nachdem er einige Tage lang Leid getragen hat und fastete, und dann sagte er, und ich betete vor dem Gott des Himmels und sagte, ach Herr, Gott des Himmels, großer und schrecklicher Gott, der den Bund und die Barmherzigkeit denen hält, die ihn lieben und seine Gebote halten. Und dann geht das Gebet noch weiter. Wir haben das ja schon am Anfang gelesen. Also erstmal sieht er, ja, die Not ist da, der Mangel ist da. Aber bevor er irgendetwas anderes anfängt, geht er erstmal auf die Knie. Er springt nicht gleich auf die Arbeit jetzt los und fängt an, da rumzufuchteln und wer weiß, was alles zu machen, sondern erstmal geht er auf die Knie. Das ist die erste Reaktion. Die Not erkannt und dann auf die Knie. Und wir sehen, wie er hier eigentlich ein Bußgebet spricht. Er erkennt, dass das Volk Israel gesündigt hat. Er versteht, dass die Ursache für dieses Problem, für dieses Unglück, ist eigentlich die Sünde der Menschen. Und obwohl er selbst nicht dort war, obwohl er weit weg war, da noch östlich von Babylon, in der Winterresidenz des babylonischen Königs dort in Susa, und er weit weg von dem Problem war, aber er zieht sich selbst mit hinein und er sagt, auch ich habe gesündigt. Er erkennt auch seine Schuld. Er sieht, dass auch er gefehlt hat und er betet. Einige Tage lang leid und fastete und betete. Wann haben wir das letzte Mal eine Nacht im Gebet zugebracht? Oder sollte man vielleicht fragen, haben wir überhaupt mal je eine Nacht im Gebet zugebracht? Oder wenigstens vielleicht einen Großteil der Nacht? Wann haben wir das letzte Mal gefastet über etwas? Wann haben wir das letzte Mal Tränen über eine Seele vergossen, die vom Feind, vom Teufel gebunden ist? Wann haben wir so gebetet, dass uns die Tränen dabei gekommen sind? Oder leben wir bloß in so einer Zeit, wo man kann beten ohne Tränen, wo man kann geben, ohne wirklich zu opfern, wo man kann leben, ohne Fasten zu brauchen? Leben wir in solch einer guten Zeit, dass uns das alles nicht fehlt? Oder leben wir eigentlich in einer noch komplizierteren Zeit, wo uns das eigentlich vielleicht noch mehr fehlt, als damals dem Nehemia gefehlt hat? Ist es dann überhaupt noch ein Wunder, dass wir sehen, ohne zu ernten, weil wir vielleicht nicht mit Tränen sehen? Weil der Ernst irgendwie nicht dahinter ist, diese Gebetslast auf uns nicht da ist. Wenn wir wollen, dass die Gemeinde wachsen soll, zunehmen soll, ich meine auch innerlich, äußerlich, brauchen wir Beter, die mit Tränen sehen. Sonst bleibt es zu trocken und die Saat will nicht so richtig aufgehen. Wo sind Beter auch in unserer heutigen Zeit, in der wir leben? Nehemia bekennt hier sein Zu-Kurz-Kommen. Er sieht ein, wo er gefehlt hat. In seinem Gebet geht er dann aber noch einen Schritt weiter und wir sehen, nachdem er dem Herrn seine Schuld bekannt hat oder auch die Schuld seines Volkes, dann geht er aber noch weiter und wir sehen hier, wie er dann, nachdem er bekannt hat, einen Glauben hat, mit dem er sich am Gott festhält. Und er sagt hier so, erst sagt er Vers 7, wir haben sehr böse gegen dich gehandelt, dass wir die Gebete, Befehle und Rechte, die du deinem Knecht Mose geboten hast, nicht gehalten haben. Aber jetzt fängt er sich an die Verheißungen Gottes festzuklammern und sagt, aber Herr, du hast doch versprochen, wenn ihr euch zu mir bekehrt und meine Gebote haltet, dass du uns dann wieder wirst zurückholen, dass du uns dann wirst wieder heilen, uns wirst wieder helfen. Wir sind doch dein Volk, die du durch deine große Kraft und deine mächtige Hand erlöst hast. Und wir sehen, wie er jetzt im Glauben sich trotz der Schwierigkeiten, trotz der Not an Gott festklammert, auf seine Verheißungen festklammert und sagt, Gott, du hast es gesagt. Ich erinnere dich an das Wort, das du verheißen hast. Und seht, das ist ein ernstes, ein echtes, tiefes Gebet. Wenn wir im Gebet nicht bloß immer eine Liste von Anliegen dem Herrn bringen, sondern dass wir auch die Verheißungen Gottes vor ihn bringen, sagen, Herr, hier hast du verheißen. Hier steht geschrieben, und auf diesem Grund, von diesem Wort möchte ich bauen. Und Auf dieses Wort wollen wir uns stützen und in diesem Glauben wollen wir dich bitten. Das ist ein echtes Gebet. Wenn wir im Worte Gottes Verheißungen finden und die auf unser Leben, auf unsere Situation anwenden und dann vor unseren großen Gott bringen. Aber dann schau noch in Vers 11, Nehemia 1, Vers 11, was er dann sagt. Er sagt, ach Herr, lass deine Ohren auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte aufmerken, die deinen Namen zu fürchten begehren. Lass es deinem Knechte heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann, denn ich war des Königs Mundschenk. Wir sehen, am Ende seines Gebets macht er sozusagen dem Herrn ein Versprechen oder übergibt er und sagt er, mit anderen Worten sagt der Herr, das ist die Not, ich weiß, du kannst helfen und ich sage jetzt mit meinen Worten, Herr, und wenn du es für nötig findest, dann bin ich bereit, auch meinen Teil dazu zu tun. Er sagt, und lass es deinem Knechte heute gelingen. Also er sagt, Herr, ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich bin bereit, dass du mich gebrauchen kannst, dass du mich nehmen und gebrauchen kannst, wie oder wo du es möchtest. Er hat gesehen, Gott hat ihn an einen Platz hingestellt, wo er einen großen Einfluss hatte und er war bereit, seine Aufgabe zu erfüllen. Er sagt, Herr, durch deine Gnade, durch deine Kraft bin ich es bereit zu tun. Ich will nicht bloß in meinem schönen, warmen Nest bleiben und bloß zuschauen, wie die anderen die Arbeit machen. Ich will mich auch dazu stellen. Er sieht die Not ein, er erkennt die Ursache der Not, er bringt es im Gebet zu Gott, bittet Gott um Vergebung. Danach klammert er sich an Gottes Verheißung und sagt, Herr, ich übergebe mich dir. Nimm mich, wenn du mich gebrauchen möchtest, so wie du es willst. Also nicht bloß, dass wir immer beten, sondern am Ende des Gebets müssen wir auch sagen, Herr, wenn du willst, hier bin ich, wie du es willst. Jemand sagte mal, du kannst nichts mehr tun, bevor du gebetet hast, als zu beten. Aber nachdem du gebetet hast, gibt es noch vieles, was du tun kannst. So, ich wiederhole es vielleicht noch einmal. Bevor du gebetet hast, kannst du nichts Besseres oder nichts mehr tun, als zu beten. Aber nachdem du gebetet hast, gibt es vieles, was du für den Herrn tun könntest. Wo du auch sagen könntest, solltest, Herr, hier bin ich, nimm und gebrauche mich, wie du es möchtest. Ja, wir haben gesehen, wie Nehemia seine Not zu Gott gebracht hat. Also zuerst Gebet. Bevor er irgendwas anderes gemacht hat, hat er erst gebetet. Überhaupt im Buch Nehemia finden wir 12 Gebete aufgeschrieben. Wenn jemand mal ein Bibelstudium über Gebete in der Bibel machen möchte, schlag bloß Buch Nehemia auf, sehr interessant. Dies war das erste Gebet, das wir im Buch Nehemia aufgeschrieben finden. Und wenn wir die Monate nachzählen, vom Monat Chislev, das ist Dezember, bis zum Monat Nisan, das ist ungefähr unser heutiger März, nach unserem heutigen Kalender, sind etwa 3 Monate. Etwa 3 Monate lang hat Nehemia für diese Not gebetet, bevor er überhaupt zum König geredet hat. Wenn wir zu schnell handeln oder ohne Gebet handeln, dann machen wir meistens bloß noch mehr Probleme, noch mehr Schwierigkeiten. Also Nehemia 1, Vers 1 heißt das, es geschah im Monat Kislev und in Nehemia 2, Vers 1 im Monat Nisan des 20. Jahres und so weiter. Also 3 Jahre lang durch das Gebet bereitet Gott eigentlich meistens uns selbst vor für die Aufgabe. Nicht bloß, dass er irgendwie das Problem in dieser Zeit wegnimmt. Manchmal ja, aber was noch wichtiger ist, während dieser Gebetszeit bereitet uns Gott für die Aufgabe vor. Gebet wird uns helfen, zu erkennen, was wirklich wichtig ist, was wirklich Gottes Wille ist oder was vielleicht bloß unser Wille ist. Also Gebet wird uns helfen, zu unterscheiden zwischen bloß einer guten Idee. Oh, ich glaube, das wäre gut, dies zu machen. Es mag sein, dass es gut ist, mag nichts verkehrt damit sein, aber ist es auch der Wille Gottes? So den Herrn fragen und sagen, Herr, ist es deine Idee? Ist es dein Wunsch? Was ist dein Wille? Und nun kommen wir zum dritten Punkt und zu dem letzten Punkt. Nachdem Nehemia gebetet hat, hat er sozusagen die Ärmel von seinem Hemd hochgekrempelt. Oder wir könnten sagen, dann ging er an die Arbeit. Und so kann der Herr unsere Probleme in Möglichkeiten, in Gelegenheiten umwandeln. Also er hat nicht bloß gebetet, sondern er ging an die Arbeit. Wir lesen in Nehemia 2, Vers 1, gerade im Monat Nisan des 20. Jahres des Königs Artasasta, da Wein vor ihm stand, hob ich den Wein auf und reichte ihn dem König. Und ich war nie traurig vor ihm gewesen. Da sagte der König zu mir, warum siehst du so übel drein? Du bist doch nicht krank? Nein, das ist es nicht, sondern du bist schwermütig. Ich aber fürchtete mich sehr und sagte zum König, der König lebe ewig. Sollte ich nicht übel dreinsehen, die Stadt, in der das Begräbnis meiner Väter ist, liegt verwüstet da und ihre Tore sind vom Feuer zerstört. Als der Moment kam, wo er reden sollte, dann war er bereit. Dann war er ausgerüstet, durchs Gebet vorbereitet für die Aufgabe. Und als er jetzt reden, das war ein gefährlicher Moment. Ich meine, keiner sollte sich mit einem traurigen Gesicht vor dem König sehen lassen. Aber weil ihm das Werk Gottes so am Herzen war, er konnte das einfach nicht verbergen. Und jetzt schickt ihm Gott diese Gelegenheit. Und wir lesen in Vers 4, da sagte der König zu mir, was erbittest du denn? Da betete ich zu dem Gott des Himmels und sagte zum König, gefällt es dem König und ist dein Knecht angenehm vor dir, so wollest du mich nach Juda senden, zu der Stadt des Begräbnisses meiner Väter, damit ich sie aufbaue. Wie interessant, was wir hier sehen, es heißt hier in Vers 4, da betete ich zu dem Gott des Himmels und sagte zum König. Scheint so, als ob er beides gleichzeitig gemacht hat. Hast du es auch schon mal gemacht, dass du hast gebetet und gleichzeitig mit jemand geredet? Ich denke, ich habe es schon gemacht. Wenn du zum Beispiel mit jemand sprichst über sein Seelenheil, eine gute Gelegenheit, zu beten und zu sprechen. Sagen, Herr, gib mir die richtigen Worte, gib mir die richtigen Gedanken. Und dann sag die Gedanken oder die Worte, die Gott dir aufs Herz legt. Also er nimmt die Gelegenheit wahr, er verpasst die nicht. Er redet sich nicht irgendwie aus, sondern er spricht die Not an, sehr weise. Und er sagt hier, König, das ist mein Problem. Und damit muss etwas gemacht werden. Und der König gibt ihm diese Gelegenheit. Und der gibt dem Nehemia die Weisheit, dass er ihm auf sein Anliegen vor ihn bringt. Sagt, schau mal, ich brauche Schutz für meine Reise. Wir haben jetzt nicht Zeit, darauf einzugehen. Ich brauche Proviant für die Reise. Ich brauche dort Material, um die Mauern wieder aufzubauen, um da Jerusalem zu helfen. Und so bringt er jetzt das alles vor den König. Ich meine, anstatt Angst zu haben um sein Leben, dass er mit einem sauren Gesicht vor den König tritt, wagt er sich sogar noch, all diese Anliegen vor ihn zu bringen. Wir sehen, wie Gott ihn vorbereitet hat, wie Gott ihn ausgerüstet hat für diese Aufgabe. Also er nimmt die Gelegenheit war, bittet Gott oder bittet den König um Bewahrung auf dem Weg, um die Versorgung für die Reise. Was hat Nehemia aus diesem großen Problem gemacht? Wenn wir jetzt das ganze Buch durchlesen würden, bis zum Ende des Buches Nehemia kommen, müssen wir nicht sagen, dass er aus dem großen Problem eine Gelegenheit gesehen hat, etwas für den Herrn zu tun, eine Möglichkeit gesehen hat. Wollen wir es nicht auch vom Nehemia so lernen? Dass wir die Schwierigkeiten in unserem Leben als Gelegenheiten nutzen. Den Herrn fragen, Herr, was kann ich tun, wie kann ich tun, was willst du, dass ich für dich tun kann? Als ein Beispiel, denk mir jetzt eine Geschichte aus. Angenommen, du bist spät abends irgendwo unterwegs. Du fährst auf einer Straße, es hat vor dem gut geregnet, du schaust auf das, vor dir ist ein Puddel auf der Straße. Du schaust auf die andere Seite, du siehst, da fahren Fahrzeuge vorbei, durchs Wasser sogar kleine Fahrzeuge, und du denkst, naja, das sollte schon irgendwie gehen. Du fährst ins Wasser rein und auf einmal knackt es und der Motor geht aus. Und dann stehst du im Wasser bis über die Knie hoch. So, was machst du jetzt mit diesem Problem? Wäre es jetzt nicht eine passende Gelegenheit, vielleicht zu fluchen, sich zu ärgern, sagen, auch das jetzt noch? Haben wir nicht schon genug anderes zu tun? Oder möchtest du ans andere Ende des Wassers schauen? Ist da vielleicht eine Seele, die Hilfe braucht? Ist da vielleicht ein Automechaniker, dem du vom Heiland erzählen könntest? Ist da vielleicht, wenn du ins Geschäft reingehst, um Repairs für das Auto zu kaufen, eine Seele, den du von Jesus erzählen könntest? Anstatt, wollen wir nicht dies tun, wollen wir nicht dem Herrn sagen, Herr, hilf mir, gib du mir die Gnade, gib du mir die Kraft, aus den Schwierigkeiten, aus den Problemen in unserem Leben, Möglichkeiten und Gelegenheiten zu sehen, wie ich für dich wirken kann, wie du dich verherrlichen könntest. Möge Gott uns segnen und mit uns sein.